Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid an einem Montag. Unfassbar, ne? Wir haben ja letzte Woche haben wir ja groß versprochen, dass wir uns nochmal melden. Ich glaube, wir haben sogar gesagt die Tage. Ich glaube, wir haben nicht gesagt, wir melden uns diese Woche nochmal. Es gab dann terminliche Kollisionen, die uns dazu gezwungen haben, quasi zu verschieben. Hinters Wochenende, Montag, sind wir jetzt für euch da mit euren Fragen. Und deshalb sitzt ihr mir gegenüber, der mittlerweile nicht mehr unausgeschlafene
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ein Riesenthema natürlich, ganz kurz zum Start. Team USA kann bei Olympia noch verlieren. Hätten wir das gedacht?
Ich? Also, ich habe ja die Vorbereitung teilweise auch mitbekommen. Wie ein unschlagbares Team sahen sie nicht aus. Also auch wenn sie jetzt ja eigentlich über weite Strecken war es ja okay. Ist halt schlecht, wenn man dann in den letzten Minuten irgendwie nochmal, ich glaube, was war es dann, ein 16-2 Lauf oder irgendwas in der Größenordnung am Ende noch kassiert, ist halt schlecht. Ich finde, ich habe nicht jede Sekunde gesehen, aber ich hatte das Spiel halt so nebenher laufen, während ich noch was anderes machen musste und habe es dann halt irgendwie schon mitbekommen und so in den entscheidenden Momenten halt irgendwie reingeschaut und dieses grundsätzliche Problem, was ja schon öfter angesprochen wurde, dass am Ende so ein bisschen die ordnende Hand fehlt, weil sie eigentlich keinen echten, ja, also keinen klassischen Point Guard jetzt dabei haben, wobei das ja auch eh ein bisschen überalterter Begriff ist, weil gibt's halt einfach nicht mehr so viel. Diese Position hat sich halt einfach krass verändert, aber irgendwie jemand, der so ein bisschen alles ordnet, fehlt halt einfach wirklich ein bisschen dem Team. Und also diese ganze Panik, die Amis jetzt machen mit, oh, das ist so schlimm und wir hätten wen auch immer dahin schicken müssen. So, das finde ich alles ein bisschen übertrieben. Die können das Turnier trotzdem locker gewinnen. Sie haben auf jeden Fall die Qualität ja dazu, aber ich fand, es war schon okay. Also ich meine, Frankreich hat auch eine sehr gute Mannschaft. Da kann man es im Endeffekt auch mal verlieren. Es ist, also vielleicht sind sie dadurch jetzt aufgewacht, vielleicht auch nicht. Ich meine, interessant ist ja, dass eigentlich der beste Spieler mit Holiday jemand war, der gerade erst angereist ist und der eigentlich noch vollkommen platt sein sollte, aber mal schauen, vielleicht finden sich die anderen ja auch noch ein bisschen mehr. Es ist eine schwierige Vorbereitung gewesen, es ist ein komisches Team, es ist kein ideal zusammengestelltes Team. Popovic offensichtlich vollkommen überschätzt als Trainer, wenn Timmy nicht dabei ist, geht da gar nichts.
Auch überfordert, glaube ich.
Ja, überfordert mit der Gesamtsituation. Und da verliert man halt mal ein Spiel, aber so, es ist jetzt nicht so, dass sie deswegen in dem Turnier nicht mehr trotzdem am Ende noch Gold holen könnten.
Nee, also ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen, aber ich frage mich natürlich dann schon, wenn du auch sagst, so eine Ordnung in der Hand fehlt, ob sie statt JaVale McGee mitzunehmen, nicht dann vielleicht doch Andre Miller hätten reaktivieren sollen, aber gut.
Ja, ich meine, wäre wahrscheinlich ähnlich wichtig gewesen.
Ja, denke ich auch, aber ja, ich meine, ich muss sagen, mich wundert es ja, also weil, wenn du jetzt sagst, so man diskutiert, wen sie alles hätten mitnehmen sollen, beziehungsweise, ich meine, diverse Leute haben ja auch abgesagt, jetzt Curry zum Beispiel oder so. Ja, keine Ahnung, also ich finde es immer noch überraschend, wie so ein Team mit Lillard, Durant, Zach LaVine natürlich, nein, aber Draymond Green, Booker, Holiday, wie so ein Team halt ein Spiel verlieren kann. Und natürlich,
in dem Bam Adebayo 12 Layups verlegt. Gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich 12 waren, aber
da geht's wahrscheinlich los.
War wie Drew Holiday los in den Playoffs. Nein, also an seinem schlechten Tag.
Aber wenn halt dann einfach, es ist halt schon immer ganz geil, wie halt diese, also du hast ja immer, du hast den Nationalteam Paddy Mills sozusagen, der halt bei den Australiern immer komplett ausrastet, wenn er da spielt. Und halt jetzt hast du bei den Franzosen als Evan Fournier gehabt. Das ist schon immer ganz interessant, die in der NBA halt nicht diese Riesenrolle spielen bei der Nationalmannschaft, keine Ahnung, da sind sie dann halt auf einmal dann quasi Kevin Durant sozusagen.
Ja.
Und das finde ich schon immer ganz geil bei den internationalen Turnieren, aber
ich meine, Luka Doncic spielt wenigstens in der Nationalmannschaft genauso wie auch bei den Mavs und drückt erstmal 48 Punkte rein.
Finde ich solide. 29 Würfe, glaube ich, nur gebraucht, oder? Irgendwie so in den Dreh?
Habe ich nicht gesehen, aber ich glaube dir. Ich weiß nur, dass er schon 31 zur Pause hatte.
Ja. Fast ein bisschen schwach, dass er da nicht nochmal nachgelegt hat.
Und er jagt Oscar Schmidt, ne? Ich glaube, der Olympiarekord ist 55 in einem Spiel.
Irgendwie so, ja.
Wenn Slowenien die Gruppenphase übersteht, wovon ich mal ausgehe, dann würde er das wahrscheinlich noch knacken im Laufe des Turniers.
Ja, es hebt er sich wahrscheinlich fürs Spiel gegen die USA auf. Ja. Um dann ganz groß, ja. Damit war es für Olympia, würde ich sagen. Wir haben ja einiges vor heute, beziehungsweise es ist ja eigentlich nur so eine Zwischenfolge, weil ganz kurz am Anfang natürlich, es ist jetzt nicht Stadtmittwoch, sondern zum Mittwoch dazu, diese heutige Folge. Und wie gesagt, ihr habt uns ja vor knapp 2 Wochen, habt ihr uns ja netterweise diverse gute Fragen gestellt, so viele gute Fragen, dass wir nicht alle direkt beantworten konnten. Wir haben gesagt, wir heben sie uns nur auf und heute werden wir versuchen, sie zu beantworten. Und natürlich, so langsam, wir haben ja mittlerweile einen Champion, immer noch Shoutout NBA-Champion Bobby Portis. Wir haben mittlerweile einen Champion, deswegen steht direkt der Draft an, die Free Agency steht vor allem an. Es gibt Trade-Gerüchte, es gibt Free Agency-Signing-Gerüchte und da werden wir mal so relativ schnell durchgaloppieren, weil es ist alles noch etwas vage, beziehungsweise auch teilweise nicht ganz neu, sondern nur noch mal so ein bisschen bekräftigt, was bis jetzt so gesagt wurde. Das werden wir tun und bevor wir starten, nachdem wir es letzte Woche nicht getan haben, jetzt natürlich der ausführliche Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit
AE.
Da könnt ihr uns sehr gerne unterstützen mit monatlichen Beiträgen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und grundsätzlich gibt's als kleinen Ausgleich dafür immer extra Folgen. Zum Beispiel wäre jetzt so eine Folge wie heute, würde theoretisch oft bei Patreon laufen. Jetzt haben wir gesagt, weil wir die Fragen natürlich offiziell gestellt haben, wäre es jetzt Quatsch, das dann irgendwie hinter Patreon zu Patreon zu verschieben. Sonst halt, wie gesagt, spontan, sicherlich während der Free Agency, werden wir uns dann mal, wenn es einen großen Deal gab, dann vielleicht mal spontan zusammensetzen. Oder sehr wahrscheinlich wird es so sein. Schaut da also gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und jetzt direkt rein zu den Gerüchten. Bradley Beal, schreibt Shams Charania von The Athletic, scheint was zu machen, was eigentlich überhaupt nicht im Wesen des Menschen zu verankert zu sein scheint. Er macht sich Gedanken um seine Zukunft.
Es ist schon echt ganz interessant, dass wir mittlerweile in dieser Superstar-Trade, Nicht-Trade, in diesem Zyklus an einem Punkt angekommen sind, wo das wirklich schon eine Nachricht ist. Und vor allem ja auch eine, die dann Wellen schlägt. Also ich glaube, Shams war ja gar nicht der Erste, der das hatte, sondern das war ja schon vor ein paar Tagen.
Ja, stimmt, ja.
Und da war es, glaube ich, Jake Fischer. Oder war das auch, ich bin mir gar nicht sicher. Aber letztendlich läuft es ja einfach nur auf das hinaus, was wirklich nicht wahnsinnig beeindruckend ist. Er denkt nach. So, es wird erwartet, dass er considered dieses Wochenende vielleicht auch noch nachdenklich, analytisch in seine persönliche Bewertung seiner Zukunft und der Möglichkeiten einzubeziehen, was er vielleicht erwägen könnte, irgendwann jemals zu tun. So in etwa, so ist das formuliert. Letztendlich ist das ja eigentlich, Bradley Beal weiß es auch nicht so recht gerade. Das ist vollkommen okay, also das sei ihm gegönnt. Aber eigentlich ist ja an so einer Nachricht per se erstmal nicht viel dran. Also das Einzige, was da so ein bisschen Hard Facts waren, war, dass er momentan nicht den Wizards direkt signalisiert, ja, ich bleibe auf jeden Fall. Das ist ja im Prinzip die Neuigkeit.
Ja.
Das andere, dass er nachdenkt, okay, cool, interesting. Aber also, was denkst du, also was machst du denn aus Nachrichten, die so formuliert sind? Weil man weiß ja natürlich auch, es kommt ja dann von irgendjemandem. Also Shams überlegt sich ja nicht diese etwas eigenartige Formulierung selbst, sondern irgendjemand gibt ihm die quasi so, damit er sie so dann berichten kann. Da ist jetzt halt wieder die Frage, von wem kommt die denn wohl? Und was ist, also wie interpretierst du das, was das in Wirklichkeit dann bedeuten soll?
Ich glaube, im Endeffekt ist es halt dann schon der Gesamtkontext, den du halt wahrscheinlich, oder den du im Auge haben solltest. Ich meine, bei Beal, ja, er hat ja jahrelang gesagt, also es war ja immer so die Diskrepanz zwischen seiner sehr stark nach außen getragenen Reaktion auf diverse Dinge, die jetzt während eines Spiels oder während mehrerer Spiele in Folge nicht so gut laufen. Und dann seine Aussagen, dass er in Washington bleiben will. Das war immer so, er wirkt frustriert. Und dann sagt er wieder, ja, Freunde, aber ich will hier bleiben. Also ich will am liebsten meine ganze Karriere hier bleiben. Dirk Nowitzki, ich will hier was aufbauen. So, und dann, jetzt bist du halt, wenn du dir jetzt halt die Wizards anschaust, bist du halt, also es gab diesen Run zum Ende der Saison, aber es ist halt immer noch nicht ganz klar, irgendwie in welche Richtung es geht. Also sie haben jetzt halt mit Wes Unseld Jr. haben sie einen neuen Coach präsentiert, Rookie-Head-Coach sozusagen. Dazu kann ich jetzt, selber habe ich jetzt auch nicht die großen Einblicke, aber okay, wie geht das Team jetzt weiter vor? Geht man eher Richtung Rebuild? Es gibt ja auch die Gerüchte um Russell Westbrook. Es gibt immer Gerüchte um Russell Westbrook, gefühlt irgendwie jeden Sommer. Ja. Und da kommt vielleicht Beal dann tatsächlich ins Nachdenken und sagt so, okay, ich weiß gerade selber nicht, was in Washington passiert. Und man muss natürlich sehen, okay, er ist jetzt halt 27, glaube ich, ne?
Ja, oder, ich glaube, wahrscheinlich ist er gerade 28 geworden. Ich weiß nur, dass er einen Tag nach mir Geburtstag hat. Und das ist schon jetzt ein paar Tage her.
Na, okay, dann könnte er gerade 28 geworden sein. Auf jeden Fall, machst du dir natürlich Gedanken. Also ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn die Wizards jetzt groß auf Rebuild sind, zu sagen, ich bleibe hier und leite so ein bisschen an und gebe halt irgendwie so den guten Veteranen. Und dann, ja, könnte es schon sein, dass es aus seiner Ecke irgendwie so lanciert wird, so nach dem Motto, okay, potenzielle Interessenten, überlegt euch schon mal, was eventuell möglich sein könnte, beziehungsweise was für ein Paket ihr schnüren könnt und wollt und wie ihr das Ganze organisieren wollt. Weil ich meine, klar, ich meine, jetzt du hast halt die Free Agency beginnt. Das heißt, die Teams machen sich halt jetzt Pläne. Und gleichzeitig wäre es natürlich auch irgendwie ein netter Zug von ihm, weil er könnte ja auch nächsten Sommer aus seinem Vertrag einfach aussteigen. Das heißt, ja. So bekämen die Wizards, also wenn, nehmen wir mal an, die Wizards entscheiden sich zu sagen, okay, wir machen jetzt Rebuild, wir ermöglichen Beal, der jetzt ja uns wirklich die Treue gehalten hat über die Jahre und auch nicht irgendwie nach außen groß gemeckert hat, außer in Form seiner Gesichtszüge. Wir ermöglichen ihm halt dann auch noch mal irgendwo zu spielen, halt wo es dann um mehr geht und wir gehen Rebuild und Beal sagt gleich, okay, ich ermögliche euch dann aber auch noch, dass ihr halt noch Spieler und Picks für diesen Rebuild bekommt. Also naja, vielleicht wurde es so ein bisschen kommuniziert, so hey, die Mauer bröckelt so langsam so ein bisschen.
Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es, also ich meine im Prinzip ja auch ein bisschen wie bei Damian Lillard auch, wo er auch nie kam, er hat jetzt einen Trade gefordert, sondern er denkt drüber nach, ob er einen Trade fordern soll. Das war ja auch dann so geschwurbelt formuliert. Ich denke, das soll wahrscheinlich auch dann so ein bisschen, ja, einfach nochmal Druck auf das Front Office ausüben im Sinne von, entscheidet euch jetzt relativ schnell, in welche Richtung es gehen soll, überzeugt mich, damit ich bleiben soll. Also ich glaube, weder bei Lillard noch bei Beal ist es jetzt gerade endgültig entschieden, wie sie es wollen. Und ich denke, das ist einfach eine Art und Weise, dass man einerseits sie schon mal ins Gespräch bringt, vielleicht auch andere Teams quasi darauf hinweist, okay, langsam könnt ihr eure besten Angebote schon mal formulieren und gleichzeitig sagen, okay, noch ist der Zug aber auch nicht abgefahren. Also wenn jetzt Neil O'Shea oder sein Gegenüber bei den Wizards, der, wo mir der Name gerade entfallen ist, jetzt schnell noch mal irgendeinen überragenden Deal aus dem Hut zaubert, dann will ich vielleicht auch doch bleiben.
Das liegt mir auf jeden Fall.
Zunge, das regt mich richtig auf gerade.
Ja, ich häng gerade auch Tommy Shepard.
Tommy Shepard, genau. Ja,
genau.
Shep, aus Above the Rim. You hear that, Nutso? Das ist nämlich genau der Name. Das ist der Verrückte, der alleine ohne Ball auf Streetball Court in der Nacht trainiert hat, You Hear That Nutso gebrüllt hat und dann im letzten Spiel in Courthose und so einem komischen Overall hingekommen ist und die Mannschaft von Tupac dermaßen verprügelt hat und Tupac war sein Bruder. Und das ist die ganze Geschichte von Above the Rim.
Doch, für mich jetzt ein kleiner Spoiler, ich habe den Film nicht tatsächlich noch nicht
gesehen. Was?
Krass, es ist krass, ja.
Das ist der beste Basketballfilm, also abgesehen von Weiße Jungs bringen es nicht.
Und Space Jam New Legacy.
Den gucke ich heute Abend.
Echt, oder was?
Ja. Jetzt neuerdings wird er nämlich auch in Hamburg im O-Ton gezeigt und deswegen gucken wir uns den jetzt an.
Krass.
Im Kino? Ja, im Kino. Ich wurde so mehr oder weniger dazu überredet, weil ich bin skeptisch, aber ich werde es mir dann anschauen und dann werden wir sehen, wie das so läuft.
Das heißt, am Mittwoch folgt die große Freaksche Rezension zu Space Jam New Legacy.
Ja, genau. Da müssen wir aber dann vorher sagen, Spoiler Alert jetzt, Ohren zuhalten oder schon mal raus, je nachdem.
Ich meine, wir wissen nicht, wie dieses Basketballspiel am Ende ausgeht. Ich glaube, darum
geht's. Naja, wir können ja, du kannst ja gucken, ob du den bis dahin auch siehst und dann reden wir einfach am Ende der Folge.
Ich weiß, es gibt noch keinen Termin, aber mal sehen. Also ich will ihn auf jeden Fall auch sehen, ich werde mir auch auf jeden Fall auch anschauen. Ist ja klar, ne?
Muss ja.
Ist es jetzt eigentlich schon Übergang zu den Lakers? Oder wollen wir noch, oder hast du noch was zu
Beal? Mehr oder weniger.
Weil eigentlich Beal abwarten, gucken, wo es dann hingehen kann. Ich meine, Beal-Destinationen sprechen wir ja eigentlich seit 2 Jahren drüber. Ne?
Also. Ja, und ich meine, also man kann ja nochmal betonen, ich finde, er ist sogar, also er ist ein schlechterer Spieler als Damian Lillard. So, dass er ist nicht genau auf dem Niveau, aber er ist leichter in jedes Team zu integrieren als Damian Lillard, weil er nicht der primäre Ballhändler sein muss und er kann letztendlich ja offensiv wirklich alles. Er kann so ziemlich jede Rolle da übernehmen. Und ich glaube, deswegen, wenn es jetzt wirklich an den Punkt kommt, dass er da weg will und nicht mehr kategorisch sagt, ich bin hier raus, dann da wird es schon das eine oder andere Angebot geben. Also ich meine, es wurde ja auch berichtet, dass die Warriors nur für jemanden wie ihn 7 plus 14 plus X opfern würden. Das ist halt ein bisschen die Frage, wie sie dann letztendlich das Gehalt integrieren. Also da muss man dann ja auch entweder Wiggins abgeben oder Kelly Oubre einen völlig bescheuerten Vertrag geben und in seinen traden, der wiederum funktioniert, glaube ich, wieder mit Hardcap wiederum gar nicht. Außerdem kennen die Wizards ja Kelly Oubre schon und ich glaube nicht, dass sie ihn unbedingt wieder haben wollen. Von daher muss es ja eigentlich fast über Wiggins gehen und so. Aber ich glaube, das ist halt schon jemand, der ja auch ein sehr, sehr großes Interesse natürlich auf sich ziehen würde.
Glaube ich auch. bin auch gespannt, was die Sixers, ob die Sixers was probieren würden zum Beispiel.
Ja.
Also da könnte ich, da wäre es auch ganz nett anzusehen, sicherlich. Weil da die Picks und Talente natürlich nicht ganz so groß sind, wenn man dann davon ausgeht, dass die Wizards nach einem Real Deal, wie auch immer, in Rebuild gehen. Aber wie gesagt, eigentlich hatten wir ja schon die Überleitung. Deshalb Lakers, weil natürlich Free Agency, frühes Playoff aus, natürlich sprechen wir über die Lakers. Natürlich wollen die Lakers am besten alle und am besten für nix.
Ja.
Und ich bin halt bei den Lakers, erwische ich mich immer wieder, wo ich mir denke, also es klappt ja dann immer wieder, wo ich mir im ersten Moment denke, wie? Also wenn wir über Chris Paul reden, wenn wir über Kyle Lowry reden, was auch immer, und dann sind halt immer so, dann werden halt quasi Spieler, die Lakers theoretisch ja loswerden wollen, klingt immer böse, also nicht loswerden wollen, aber die den Lakers jetzt nicht weiterhelfen, die sollen dann ein anderes Team davon überzeugen, sondern okay, Freunde, wir geben euch jetzt, weiß ich nicht, Kyle Lowry, beziehungsweise Lowry darf ja selber entscheiden über den Sign and Trade und so. Und natürlich hast du dann wieder eine bessere Ausgangsposition. Aber ich weiß nicht, das ist immer so, ich habe schon damit immer Probleme, wenn so ein Lakers-Gerücht beginnt, sozusagen. Wenn ich mir immer denke, so, irgendwie funktioniert es dann oft, aber jetzt, wir haben jetzt ganz kurz vielleicht noch dazu, was sind die großen Gerüchte? Also sie hätten gerne einen Playmaker noch zusätzlich. Schröder, ja, ist ja nicht der klassische Playmaker, aber weiß auch nicht, wie es da weitergehen soll. Dinwiddie ist in der Verlosung, DeRozan soll in der Verlosung sein. Und Kyle Lowry natürlich.
Und Westbrook.
Und Westbrook, genau, richtig.
Geringverdiener,
auch interessanter Fit. Ich meine, tatsächlich kein Haken Richtung Westbrook, aber trotzdem, also.
Ja, ich meine, DeRozan ja auch. Die Lakers hatten ja schon ein absolut verheerendes Spacing. Und da, also ja, wenn das genau quasi der zusätzliche Playmaker ist, dann wird das Spacing ja nicht besser. Zumal man dafür dann wieder auch in so einem Sign-and-Trade muss man ja wahrscheinlich dann KCP oder so abgeben. KCP ist einer der wenigen Floor-Spacer. Also die Sachen sind da dann teilweise schon wirklich ein kleines bisschen komplizierter.
So ist es. Es sei denn natürlich, dieses Annengerücht bewahrheitet sich und Buddy hielt das Umzugsunternehmen an. Und fährt Richtung L.A.
Ja.
Und dann, das soll ja bei Kuzma beginnen quasi, als Spieler, den die Lakers abgeben wollen. Da hast du halt das Problem, dass da das Gehalt erstmal nicht so richtig passt. Also Kuzmas neuer Vertrag beginnt jetzt ab der Saison, also ab kommender Saison, glaube ich.
13 Millionen verdient
er. Genau, 13 Millionen. Und Kollege Hield verdient knapp 25. Nee, Quatsch, Entschuldigung, knapp 23 nächstes Jahr.
Ja, aber wenn du da KCP noch mit drauf machst und irgendeinen ganz geringen Vertrag von den Kings, wird das wiederum funktionieren. Das ist halt dann die Frage, ob du, also KCP wird ja bei sowas irgendwie immer mit reingeworfen, einfach weil sein Vertrag ganz gut tradebar ist. Also ich glaube, der ist im letzten Jahr dann auch nicht voll garantiert. Das macht es ja dann immer noch ein bisschen leichter, die Deals auch einzufädeln. Das Ding ist, KCP ist ja nicht unwichtig für die Lakers.
Ja, eben.
Ich fand ihn, also gerade bei dem Titelrun fand ich ihn schon sehr stark und auch in den Playoffs teilweise den drittbesten Spieler, den sie hatten. Er ist halt defensiv übernimmt eine sehr wichtige Rolle als wahrscheinlich bester Point of Attack Defender häufig zumindest. Also manchmal macht das auch Schröder ganz gut, aber bei Schröder wissen wir ja nicht, wie es weitergeht. KCP ist ein recht konstanter Dreierschütze. So, das ist ja eigentlich nicht der Spielertyp, den sie jetzt zwingend loswerden wollen. Mhm. Das ist halt aber die Frage. Also ich meine, dass sie einen Shooter wie Hield haben wollen, kann ich schon gut verstehen, weil wie gesagt, das Spacing ist nicht gut. Aber ein Deal Kuzma plus KCP, und da höre ich mich jetzt fast schon wie ein Lakers-Fan ab, weil die denken immer, sie haben die besten Assets überhaupt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich das aus ihrer Sicht unbedingt machen wollen würde. Zumal Hield jetzt auch nicht gerade eine gute Saison hinter sich hat. Der wird natürlich an der Seite von LeBron und AD aufblühen. So, da bin ich schon sicher. Also, dass der da
er würde schon reinpassen würde.
Ne? Ja. Also. Aber da gibt man trotzdem halt schon viel, wenn es jetzt Kuzma plus Montrezor wäre, dann klar, her mit dem Zeug. Würde nämlich vertragstechnisch auch noch funktionieren. Aber da muss Montrezor auch erstmal seine Option ziehen, das muss auch erstmal alles funktionieren. Und ja.
Ja, und da muss der König dann auch erstmal ja sagen, ne?
Ja, klar. Aber also ich meine, da Harrell nach der Saison
ja
nicht nur einmal gestänkert hat über seine Rolle und irgendwie auch Frank Vogel so ein bisschen vor den Bus geworfen hat, weil klar, muss man machen. Vor allem, wenn man schon im Jahr davor irgendwie bei seinem Team in Ungnade gefallen ist und alle einem letztendlich die Schuld für den Kollaps in die Schuhe schieben wollten und für die schlechte Teamchemie, dann sollte man sowas vielleicht nicht zwingend nochmal machen. Aber ich denke, Harrell will eigentlich ziemlich sicher weg. Und es ist halt die Frage, ob er die Option zieht, weil ich momentan echt schwer einschätzen kann, was Harrell auf dem offenen Markt bekommen
würde. Ja, das ist ja klar, ist die Frage. Und aus Kings Sicht kannst du natürlich im ersten Moment ja, Buddy Hield ist auf jeden Fall der weitaus bessere und konstantere Offensivspieler im Normalfall, auch wenn die letzte Saison nicht optimal gelaufen ist. Aber vielleicht passt Kuzma gar nicht so schlecht rein bei den Kings.
Vor allem, wenn sie Harry B. traden. Was natürlich auch wieder passieren kann.
Ist möglich. Ist möglich. Dann auch Richtung Lakers. Vielleicht dann noch für... Fällt mir gar niemand ein.
Gut.
Also da geht's schon los. Da geht's schon los. Aber ja, ich... Misst du dem Gerücht so eine gewisse Wahrscheinlichkeit bei? Weil ich meine, mit also hier und Kings ist ja auch nicht ganz reibungslos. Immer.
Also, war's auch noch nie. Also das irgendwie von der Sekunde seiner Vertragsunterschrift war das ja irgendwie schon komisch mit denen. Ja. Deswegen, ich denke schon, dass die sich vorstellen können, den abzugeben. Er hat ja auch so einen rückwärts gerichteten Vertrag, deswegen wird er eigentlich immer tradebarer. Ich weiß, dass der Pelikan früher sein Agent war. Das heißt, die kennen sich.
Mhm.
Das heißt, da gibt's dann auch noch eine gewisse Art von Intel vielleicht, die jetzt andere Teams nicht hätten.
Ja.
Und dass Shooter grundsätzlich neben LeBron nicht die schlechteste Idee sind, das ist ja keine neue Idee. Die Frage ist halt, ob man, also wie die Lakers Hield bewerten, ob sie ihn, weil das hat er halt bisher nicht zeigen können, ob sie ihn integrieren können in eine überragende Defense, weil die letzten Jahre war das nun mal ihre größte Stärke. Ob das funktioniert und dann ist halt die Frage, was man dafür abgeben kann. Aber ich kann es mir, um es kurz zu machen, schon vorstellen, dass er dort landet. Also ich glaube, ja, das ist schon mehr als nix jetzt dieses Gerücht.
Ja, also den Gedanken hatte ich dann nach dem ersten auch. Aber ja, ich glaube mit der Defense, also gerade wenn du, also natürlich zieht's dir ein bisschen was ab von deiner Defense, wenn du so eine gute hattest, aber ich glaube schon, dass du es zumindest, dann sind wir wieder beim berühmten Verstecken, aber ich glaube, also es lässt, weiß nicht, ob du verstecken musst, aber zumindest mal auffangen kannst du es. Und ja, vielleicht ist es sinnvoll, weil es dann halt tatsächlich auch jetzt nicht der, also klar, der Name ist irgendwie mittlerweile relativ präsent in NBA-Kreisen, also Buddy Hield, aber es wäre halt so ein bisschen so eine Stellschraube sozusagen, die du drehst und deswegen, das fände ich eigentlich, auch wenn viel Geld bewegt werden würde, aber finde ich eigentlich sinnvoll, weil diese ganzen großen Geschichten immer, und auch so, da sind wir dann auch schnell wieder bei Dennis Schröder, ja, das Saisonende war enttäuschend und ja, keiner hat in den Playoffs in der ersten Runde das geliefert, was er normalerweise kann, aber ich meine, die Lakers waren, und das war kein perfektes Team, aber auch die Bucks waren kein perfektes Team und auch die Suns waren kein perfektes Team. Aber im Endeffekt, wenn die Saison in Sachen Verletzungen und Covid-Protokoll nicht läuft, wie sie läuft, reden wir jetzt vielleicht über die zweite Meisterschaft in Folge im Endeffekt.
Ja,
und
klar, nach den ersten Saisonwochen bei den Lakers dachte man, die schlafwandeln zum nächsten Titel, weil die halt jederzeit einen Gang hochschalten können. Das war dann einfach nie möglich, aber
genau,
dass man das dachte, hatte schon auch seine Gründe, ne? Also weil das ja eigentlich in Bestbesetzung konnte man da schon von ausgehen, dass das kein ganz schlechtes Team war.
Eben, und deswegen denke ich mir, ist es halt, muss man jetzt nicht jetzt dann wieder irgendwie über Chris Paul und Kyle Lowry und also natürlich kann man es versuchen, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ja, versuch's gar nicht erst, aber so dieses, das, es muss halt eigentlich im Endeffekt nicht sein.
Und, aber da sind wir wieder bei den geilen Formulierungen auch, weil Walsh hat das ja irgendwie gesagt, dass er mit keinem Team geredet hat, wo Kyle Kuzma nicht angeboten worden wäre. Also, weil ich meine, sie versuchen halt jeden Stein umzudrehen. Ich finde das auch okay, also das muss ja ein GM auch machen. Man muss ja immer schauen, wie kann ich das Team irgendwie verbessern, was sind die Möglichkeiten, die ich habe und dass er da alles abklopft. Finde ich okay, was dann im Endeffekt realistisch ist und was vielleicht einfach nur eine Spinnerei von einzelnen Lakers-Fans oder von irgendwelchen Portalen ist, die denken, das haut hin, wenn man wenn man irgendwie die Rechnereien vollkommen rausnimmt, scheiß drauf, wie viele Leute verdienen oder was so realistisch ist, was man an Assets noch hat, die wollen sowieso alle zu den Lakers, das passt dann schon. Das muss man halt voneinander trennen oder so, dass das dass das Front Office alles versucht, finde ich okay. Ich bin halt echt mal gespannt, was bei rumkommt, weil, muss ich auch sagen, über die letzten Jahre hat man häufig gedacht, eigentlich haben sie doch gar nicht so viel, was sie da jetzt noch machen können. Und es sind ja trotzdem ein, zwei ganz gute Leute dann auch in teilweise wurde das natürlich auch erpresst. Also bei Anthony Davis muss man das natürlich sagen. Dass, und da wurde halt auch alles abgegeben, was man hätte abgeben können. Aber es sind halt auch noch ein paar andere ganz gute Leute da gelandet, deswegen. Ich bin mal gespannt, was sie aus dem Hut zaubern. Irgendwas, ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass es ein, zwei Sachen geben wird. Und Hield finde ich nicht den schlechtesten Fit. Wie gesagt, ich finde nur Kuzma und KCP, da muss dann schon irgendwie was Vernünftiges noch nachgelegt werden, weil ich finde KCP so vom Wert her für die Lakers nicht zu unterschätzen.
Bin ich bei dir, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde Hield auch so, aber so als Stellschraube sozusagen. Also wir haben da irgendwie so eine gewisse offensive Statik im wahrsten Sinne des Wortes, die uns teilweise dann irgendwie auf die Füße gefallen ist. Und da wollen wir jetzt ein bisschen was dran ändern, wollen LeBron ein bisschen mehr Platz geben, AD ein bisschen mehr Platz geben. Finde ich absolut legitim. Aber halt immer so dieses Ding, okay, scheiße, es lief jetzt nicht und jetzt, also, und es kommt dann natürlich viel von außen. Wie gesagt, das ist Front Office versucht, so dieses, okay, wir brauchen jetzt am besten Chris Paul, Kyle Lowry und Russell Westbrook und keine Ahnung, für Mid-Level-Exception, Veteran, keine Ahnung, das meine ich nur. Also, das ist im Endeffekt ist Quatsch. Aber jetzt vielleicht mal noch ganz kurz zu Lowry. Heat, Mavs, Lakers, Sixers, Pelicans anscheinend interessiert.
Ja, überwiegend gute Teams und die Pelicans.
Genau, wo er aber gut hinpassen würde.
Theoretisch. Lowry ist ja eigentlich auch ein Typ, den kannst du eigentlich ja
passt
überall ziemlich gut integrieren, ne? Ja. Einfach auch, weil er so ein guter Shooter ist und seine Defense immer noch stark ist, auch wenn er natürlich auch langsam ein bisschen in die Jahre kommt. Aber also Roche hat da ja auch gesagt, dass das wohl ein Gehalt von 25 bis 30 Millionen sein muss, um ihn zu bekommen. Und es war ja auch letztes Jahr vor der Trade-Deadline immer schon so formuliert worden, dass er eigentlich signalisiert hat, dass er auch bei dem Team, das für ihn tradet, dann direkt einen Zweijahresvertrag über 50 Millionen oder so unterschreiben will. Also der hat, glaube ich, schon, auch wenn er den Titel schon hat und schon ziemlich viel Geld verdient hat, hat er auch immer noch Lust, einerseits auf eine gute sportliche Situation, aber auch, um nochmal abzusahnen. Und da ist halt dann die Frage, wer da den Zuschlag bekommt, weil von den Teams, die du jetzt aufgezählt hast, ist jetzt nicht so, dass die alle Geld haben, also dass die alle Capspace haben, sondern es braucht dann halt so ein bisschen rumwerkeln, um das zu bewerkstelligen. Aber also hättest du für ihn so ein Team, wo du ihn am liebsten sehen würdest?
Ja, im Endeffekt würde ich ihn schon sehr, sehr gerne bei den Sixers sehen, weil es halt, aber ich sehe jetzt nicht, also da muss, glaube ich, schon sehr, sehr viel passieren, also auch wahrscheinlich Richtung Sign and Trade dann, aber dann ist die Frage, was du da machst. Pelicans finde ich interessant, einfach weil ich glaube, also einerseits spielerisch, ich glaube, spielerisch kannst du Lowry überall gebrauchen, sofern jetzt das Alter sich nicht extrem bemerkbar macht. Aber weil halt dieses, also ein junges Team, das auch so letztes Jahr irgendwie so ein bisschen, das sich noch nicht so richtig gefunden hat, das irgendwie viel Talent hat da. Also ich meine, seine zwischenmenschlichen Qualitäten, glaube ich, könnten da auch eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb fände ich ihn tatsächlich auch irgendwie interessant für die Bulls. Also, weil das im Endeffekt, also er bringt, da sind wir nochmal kurz beim Spielerischen, alles mit. Also er kann Offball spielen, er kann aber auch den Ballvortrag übernehmen, das Playmaking übernehmen. Er verteidigt, er ist im Endeffekt, er füllt diverse Löcher und er gibt halt auch einem Team das, weil im Endeffekt, also man sagt mal wieder, okay, die Bulls sind zwar im Rebuild, aber sie sind eigentlich kein richtig junges Team. In dem Sinne.
Ja, sie haben also, den Rebuild ja eigentlich verlassen, mehr oder weniger.
Aber trotzdem, aber das Team ist ja immer noch lange nicht fertig. Also und du hast halt, und Levine ist Mitte 20, wird jetzt Olympiagold holen.
Olympia-Bronze.
Ja, wahrscheinlich, genau. Und du hast diverse Veteranen, im Endeffekt bleiben momentan halt, nehmen wir mal an, Lowry geht auch, dann hast du noch Coby White und Patrick Williams so als junge, richtig junge Spieler, die du vielleicht auch in deine Zukunft integrieren wirst. Und ich hoffe, ich vergesse jetzt jemanden. Falls ich es tun sollte, tut es mir natürlich leid. Aber von daher würde Lowry da eigentlich auch relativ gut reinpassen. Nicht, weil du dann automatisch irgendwie in den Contender-Kreis vorstößt, aber weil er dir jetzt über 2 Jahre, glaube ich, schon mit eine Basis legen könnte, die dich dann wieder einen Schritt weiter nach oben bringt. Und dass die Bulls jetzt innerhalb von 2 Jahren irgendwie um die Meisterschaft mitspielen, glaube ich so oder so nicht. Aber ich glaube, er könnte mit seiner Mischung aus Leaderqualität und dem, was er auf dem Feld bringt, vieles in Gang setzen.
Ja, er macht halt jedes Team, wo er hinkommt, seriöser. Also selbst Team USA hätte er auch seriöser gemacht, wenn er da jetzt dabei wäre, glaube ich. Aber ja, bei den Bulls, ich hätte ehrlich gesagt, dass du sowieso schon die ganze Zeit Freudentänze hinlegst, weil Woj gesagt hat, dass es Mutual Interest gibt zwischen Lonzo und den Bulletten. Und der auch signalisiert wurde, die Pelicans gehen nicht bei jedem verrückten Angebot mit. Also ich glaube, die Chance ist gar nicht mal so gering, dass du den Wunsch Lonzo bekommst. Dann brauchst du ja keinen Kyle Lowry mehr.
Nee, dann brauchst du keinen
jemand, der eher zur Timeline passt.
Der passt eher zur Timeline, wäre ein bisschen weniger aktiver Playmaker. Also so im Halfcourt, weniger Pick and Roll und sowas. Deswegen,
genau,
das ist immer das so ein bisschen. Genau, das ist so ein bisschen das Ding, weil, also gerade wenn du einen Wutsch hast, ja, und wäre es nicht schlecht, wenn dein Point Guard das auch so ein bisschen nutzen könnte.
Ja, wobei ich da sagen muss, ich glaube, neben Levine ist das gar nicht so schlimm, umgehen, weil Levine das ja im Halbfeld ein bisschen mehr übernehmen kann und Lonzo kann ja so ein bisschen die die Transition Distribution und so, Spiel schnell machen und Möglichkeiten finden und gleichzeitig ein guter Verteidiger sein. So, da, ja. Ich glaube, dass, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das ganz gut ergänzt.
Ich glaube auch, und zumal er ja auch einer ist, der die Offense dann vielleicht nicht unbedingt initiiert, aber der dann halt noch dieses sekundäre Playmaking dann im Laufe des Setplays dann geben kann. Und das halt sozusagen das dann als klassischer Glue-Guy dann so innerhalb der Offense dann vielleicht auch mal für Patrick Williams. Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass, also ich, also Lonzo nehme ich sofort, also ja, mal abgesehen davon. Also das, da bin ich glücklich mit, und dann sieht es schon alles ganz gut aus. Wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen, ich meine, DeJounte Murray ist wahrscheinlich nicht möglich, aber hätte ich irgendwie auch, also hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden, aber Lonzo finde ich.
Besser als Lonzo, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, irgendwie, ich habe mich da so ein bisschen reingedacht oder ich habe mich da selber so ein bisschen überredet, dass ich das vom Skillset her irgendwie ganz geil finde. Nee, aber Lonzo ist wunderbar. Also sollte es funktionieren. Ich will jetzt nichts jinxen oder so. Nee. Ne?
Ja.
Wär auch nicht. Sonst Mavs für Lowry?
Klar, warum nicht?
Oder hast du einen Favoriten, der jetzt da gar nicht so mit genannt ist?
Du meinst, was Teams für ihn angeht?
Ja.
Ja, nee, also ich meine, irgendwie ist das ja schon bei mir ein Ding seit einem Jahr, dass ich aber sage, Sixers, Heat, damals auch Bucks, eigentlich sind das alles Teams, die sehr viel mit ihm anfangen könnten, auch beide LA-Teams. Also ich finde, er wäre für die Clippers total sinnvoll, wenn man das halt finanziell bewerkstelligen könnte, irgendwie in einem Sign-and-Trade für Jackson oder was auch immer.
Das wäre aber die sehr, sehr harte Seite.
Die sind ja sogar beide Free Agents, das heißt, es macht keinen Sinn. Nee, das müsste anders funktionieren. Aber die Clippers sind ja dadurch, dass Kawhi jetzt womöglich sehr, sehr lange ausfällt, wer weiß, ob er überhaupt nächste Saison spielt, ist dann so ein Win-Now-Move vielleicht gar nicht unbedingt der richtige, wer weiß. Und gleichzeitig, nee, also ich fand schon letzte Saison auch vor der Deadline die Idee zu den Lakers für Schröder und dann halt vielleicht Horton Tucker, weil das ist das eine Asset, was sie wirklich noch haben, was wirklich noch, glaube ich, auch Interesse auf sich ziehen würde. Er würde dem Team halt schon mega weiterhelfen. Aber also wenn die Sixers es jetzt nicht schaffen, Lillard zu bekommen, dann sehe ich Lowry da auch nach wie vor sehr gerne. Also weil das da nach wie vor jemand wäre, der ganz viele Lücken stopfen würde.
Absolut. Und er käme nach Hause.
Ja.
Zum Ende seiner Karriere. Also es wäre, Sixers ist auch so einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Dann könnten wir eigentlich mal zu den Fragen langsam kommen, oder?
Ja, eine Sache gibt's noch mit dem möglichen und angeblich schon diskutierten Trade von Eric Bledsoe durch den Nummer 10 Pick nach Memphis für Nummer 17. Was hältst du davon?
Aus welcher Perspektive?
Naja, also das aktivere Team, würde ich mal sagen, sind ja da eigentlich dann die Pelicans, weil die werden ein recht großes Gehalt los und sie werden aber auch einen Top 10 Pick los, der ja normalerweise schon häufig relativ wertvoll ist.
Ich glaube, im Endeffekt, wenn man sich jetzt so die Gerüchte rund um die Pelicans anschaut, sind sie nicht so fixiert auf den Draft, auf die Draft. Also ich glaube, sie sind mittlerweile, wähnen sich in der Situation, auch wenn letztes Jahr nicht optimal lief, dass sie eigentlich ihr Team jetzt haben und quasi den nächsten Schritt gehen und jetzt nicht mehr irgendwie Talente suchen. Und es gibt ja auch noch das Gerücht, dass sie sich, dass sie an Miles Turner interessiert sein sollen.
Ja.
Fände ich auch ganz interessant tatsächlich. Aber von daher ist es natürlich, also Bledsoe hat jetzt nicht so wahnsinnig gut reingepasst. Das hat man irgendwie relativ regelmäßig gesehen. Und dann zu sagen, okay, ich meine, wir verlieren, also wir machen nur im Endeffekt einen Pick-Swap, also wir können trotzdem picken und wir werden halt diesen großen Vertrag los, haben dann wiederum Möglichkeiten, andere Spieler zu verpflichten. Auch natürlich mit Blick oder im Hinterkopf haben, dass Zion eben gesagt hat, oder dass es die Gerüchte darum gab, dass Zion nicht zufrieden sei mit der Situation in New Orleans. Das heißt, im Endeffekt, da bist du ja auch an dem Punkt, du hast ja im Endeffekt eigentlich deinen Franchise-Player, willst ihn aber schnellstmöglich zufriedenstellen. Und dann machst du vielleicht, also dann, da macht's, sagen wir es mal so, das klingt immer blöd, wenn du einen Nummer 10 Pick drauf oder einen halbwegs hohen Draft Pick drauflegen musst, um den Vertrag loszuwerden. Aber wahrscheinlich aus Zions Sicht macht's der Nummer 10 Pick nicht unbedingt fett. Da macht's dann eher fett, dass man aktiv ist, um das Team jetzt, um Schwachstellen zu beseitigen und das Team zu verstärken.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also vor allem, wenn's dann vielleicht auch zwischen Bledsoe und Zion nicht so persönlich harmoniert hat oder so, es kann natürlich auch sein, dann, dann ist das natürlich, und sportlich hat es nicht harmoniert. Ich finde es halt insofern ganz interessant, so, wir machen ja am Mittwoch auch noch ein bisschen was zum Draft, aber also was ich halt ganz interessant finde, gerade wenn man so diese 10, 17 Range hat, also weil das ja im Prinzip die Zahlen sind, die füreinander getauscht werden, Sam Vecenie von The Athletic, also der Guru dort sozusagen, der hat halt so, wie das ja häufig gemacht wird, die verfügbaren Talente so in Tiers eingeteilt. Das ist halt, Cade ist in seinem eigenen Tier, dann hast du drei Spieler, die im zweiten Tier sind, was halt auch ein Star-Tier ist. Und dann hat er, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 5 bis 21 die höchsten Spieler auf seinem Board. Die sind quasi alle in einem Tier. Das heißt, denen berechnet er ein ähnlich großes Potenzial zu. Je nach, also natürlich auch nach Rolle sortiert und so, aber was damit im Prinzip gesagt ist, so der Draft wird relativ schnell relativ flach. Und deswegen ist vielleicht, selbst wenn die Pelicans jetzt jemanden im Kopf haben, ist die Chance vielleicht noch gegeben, dass sie den an 17 vielleicht auch noch bekommen können. Und gleichzeitig denke ich mir für die Grizzlies aber, es ist total sinnvoll, seinen Capspace für eine Weile zu opfern, also zumal sie ja wahrscheinlich Justice Winslow nicht halten und dadurch immer noch finanziell irgendwie klarkommen. Sie nehmen dann halt für eine Saison Bledsoe auf, der vielleicht als Backup-Point Guard für Morant ja auch nicht verkehrt ist. Ne?
Ja, und halt auch ohne Shooting relativ gut ins Teamkonzept passt.
Genau, weil also, der Starting Point Guard hat da ja auch noch Defizite, ne? Und nach der Saison ist sein Vertrag nur noch zu 4 Millionen garantiert. Also letztendlich kann man das machen. Und die Grizzlies haben über die letzten Jahre abartig gut gedraftet. Das heißt, wenn die jemanden im Kopf haben, den sie vielleicht nicht an 17, aber an 10 bekommen, dann macht das total Sinn, für eine Saison dieses hohe Gehalt aufzunehmen. Deswegen, also wenn es letztendlich dann so kommt, wie es jetzt berichtet wurde, verstehe ich es, also finde ich es irgendwie für beide Seiten verständlich. Und für die Grizzlies, wenn sie dann letztendlich ihren Wunschspieler bekommen und der so einschlägt, wie das viele der Rookies getan haben, die sie zuletzt gedraftet haben, dann ist es für sie natürlich einfach wieder richtig gut und auch einfach, glaube ich, smartes Management.
Ja, also aus Grizzlies Sicht habe ich mir auch gedacht im Endeffekt, also wie gesagt, du draftest sozusagen hoch, sowieso gut, aber auch da macht's jetzt nicht fett in dem Sinne. Also wie du sagst, der Vertrag läuft aus und das ist dann auch in Ordnung. Also da von daher, nee, aber es kann wirklich sein, dass es aus beiden Seiten, es ist ja auch, wie gesagt, ich sag's ja auch, es muss nicht immer nur für einen gut sein. Kann auch sein, dass es für beide einfach sinnvoll ist. Sollte es so durchgehen, auch wenn es also auf den ersten Blick irgendwie komisch anmutet. Aber ja. Gut, dann las preguntas, wie der Japaner sagt.
Ja.
Machen wir vielleicht zu Beginn mal eine Frage, die ich wahrscheinlich größtenteils an dich weitergeben müsste, weil meine Kenntnisse von allem, was rund um Ohio und in Ohio so stattfindet, nicht ganz so intensiv sind. Rob Mill 96 fragt: Ausblick für die Cavs, was kann man machen? Was sollte man machen? K-Love traden, Haus und Hof für Cunningham verballern. Was fehlt den Cavs noch, um mal wieder erfolgreich zu sein? Wie sieht die Situation um Sexton? Sollte er gehen oder gehalten werden?
Ja, es sind einige Fragen auf einmal. Ich würde, also letztendlich sind die Cavs ja noch an einem Punkt, wo es ist einiges an Talent da, es ist auch vor allem einiges an Assets da, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig ist man sportlich aber noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass man jetzt wieder gut wird. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach auch nichts überstürzen. So vielleicht kurz zur Teilfrage, ob man alles für Cunningham opfern sollte. Also es ist halt ein bisschen die Frage, was das bedeutet. Also ich glaube, alle Assets in den Topf schmeißen plus den Nummer 3 Pick würde ich jetzt nicht empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat, und so sieht es momentan ja in den Mock-Drafts aus, dass man Evan Mobley an 3 bekommt, dann hat man, glaube ich, einen sauguten Spieler gedraftet, um ehrlich zu sein. Und das ist auch jemand, der auch durchaus das Potenzial haben kann, eine Franchise zu transformieren. Das heißt, also, keine Ahnung, wenn das jetzt Colin Sexton plus Nummer 3, wenn der dir Cunningham einbringt, okay, aber glaube ich nicht, weil Colin Sexton, glaube ich, momentan nicht den allerhöchsten Trade-Wert hat. Irgendwie hat er ja einfach einen sehr schlechten Ruf. Und wenn man dann quasi alles mit reinwerfen muss, um diese 2 Picks nach oben zu bekommen, würde ich, glaube ich, nicht sagen, dass man das, also, dass sich das rentiert. Ich glaube auch nicht, dass das klappen wird. Ich glaube, Detroit hat mittlerweile auch erkannt, das ist ein ganz guter Spieler, den sollten wir einfach draften, wenn uns jetzt nicht irgendjemand einen fertigen Superstar gibt. Und das wird halt einfach nicht passieren. Also den kriegen sie ja nicht. Ich glaube, Mobley, wenn es der wird, oder auch wenn es Jalen Green wird, das sind das sind Leute, die ebenfalls das Potenzial haben, zu absoluten Stars zu werden. Und deswegen sollte man da auch, und wir kommen jetzt zum Thema Jared Allen, der natürlich auch Center ist, der Restricted Free Agent ist, Mobley ist auch Center. Trotzdem sind für mich die Cavs noch an einem Punkt, wo das Team so unfertig ist, dass man jetzt nicht sagt, oh, das passt positionell nicht, sondern Best Player Available nimmt man. Und wenn Mobley der Best Player Available ist, dann sollte man den nehmen und dann findet man eine kreative Lösung mit Allen, weil Allen hat auch einen gewissen Trade-Wert. Den kannst du halt auch dann als Restricted Free Agent, kannst du sign-a-train oder was auch immer. Also das wäre für mich jetzt nicht ausgeschlossen, dass man sich da quasi einen zweiten Center reinholt. Vielleicht probiert man sogar beide gleichzeitig zusammenspielen zu lassen, aber ich denke eher nicht. Grundsätzlich würde ich halt bei Teams, die noch so tief im Rebuild sind, immer sagen, Geduld macht erstmal Sinn, weil es sind viele junge Talente da, man muss immer noch so ein bisschen rausfinden, wie die zusammenpassen. Ich finde Garland interessant, ich finde auch Okoro interessant und ich finde jetzt auch Sexton, um ehrlich zu sein, nicht interessant, aber um ehrlich zu sein, auch interessant, aber der scheint halt irgendwie nicht so gut zu harmonieren mit den Leuten und deswegen gibt's da ja die ganze Zeit Trade-Gerüchte, wenn man da was machen muss, dann soll man das halt machen, aber ansonsten würde ich halt immer denken, gib diesem jungen Kern vielleicht mit der Zeit ein bisschen die Chance zu wachsen und schau dann, was du hast. Auch so jemand wie Larry Nance, der ja noch da ist, das ist ein guter Veteran, der, glaube ich, eine positive Einstellung hat. Solche Leute im Team zu haben, das macht immer Sinn. Deswegen, ich habe nicht die ganz schnelle Lösung, wie man jetzt in 2 Jahren mit diesem Team dann Platz 4 in der Eastern Conference holt. Ich glaube, das ist einfach noch ein ziemlich weites Stück weg, aber ich glaube, dass es für die Cavs ganz gut ist, halt nicht die Geduld zu verlieren, weil sie haben schon mal einen Ausgangspunkt, wo sie halt ein paar interessante junge Leute haben und auch nach wie vor Assets haben und wo man dann halt einfach schauen muss, wie kann man das Ganze zusammenfügen mit der Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Mobley bekommt, der vielleicht wirklich absolut einschlägt, dann kann sich das ja trotzdem immer noch ein bisschen schneller gehen, als man das denken würde. Zum Thema Kevin Love, weil da auch noch separat nachgefragt wurde. Natürlich würde man den, glaube ich, gerne traden, einfach weil dieser Vertrag bescheuert ist. Er verdient über die nächsten beiden Jahre immer noch 60 Millionen Dollar. Das Problem ist, dass er natürlich einfach gar keinen Trade-Wert hat. Also auch, dass er Team USA, was eigentlich ja so ein bisschen der Gedanke war, er geht da jetzt hin, damit er sich so ein bisschen ins Schaufenster stellen kann, um zu zeigen, hey, wenn ich gute Mitspieler habe, dann kann ich auch immer noch ein bisschen Basketball spielen. Und dass er das dann halt von sich aus absagen musste, das ist natürlich ein sehr schlechtes Zeichen. Also du wirst halt momentan einfach nicht viel für Kevin Love bekommen, aber vielleicht läuft es da nächstes Jahr auf den Buyout hinaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so diese momentan ist da einfach nicht wirklich die Situation gegeben, dass man da, glaube ich, irgendwas für ihn bekommt. Oder was meinst du? Also jetzt nur zu dem
Punkt. Ja, also es gibt halt nicht wahnsinnig viele Anhaltspunkte, die an denen du dich jetzt in den letzten Jahren, an denen du dich festhalten kannst, um zu sagen, okay, Kevin Love hilft Team A, B oder C wirklich weiter. Und auch
ja, es ist über 3 Jahre her, dass man ihn auf einem guten Niveau hat Basketball spielen sehen, ne?
Genau, und eben, Team A, B oder C haben die halt auch nicht. Und deswegen, du hast halt immer noch diesen dicken Vertrag. Und dadurch ist es, glaube ich, wie du sagst, relativ schwer, Gegenwert zu bekommen oder das zu bekommen oder wirklich Spieler, Picks, was auch immer, zurückzubekommen, die dir wirklich helfen. Und ich meine, im Endeffekt, wenn Kevin Love irgendwo hingehen sollte, dann ist es ja hauptsächlich irgendwie sinnvoll zu sagen, zu einem im Endeffekt jetzt schon fertigen Contender, der halt noch irgendwie ein bisschen Spacing auf den großen Positionen brauchen kann und vielleicht noch Rebounding. Und die können aber wiederum nicht, also die haben nicht die Möglichkeiten, das Gehalt aufzunehmen. So, also was machst du dann? Wen schicken die dann wiederum zurück? Ist es dann irgendwie ein Salary Dump? Sozusagen, weiß ich nicht, du lässt den Spieler gehen, hab jetzt gerade keinen im Kopf, der einen dicken Vertrag hat, der dir gerade aber nicht wahnsinnig weiterhilft. Und
so wie Kevin Love.
So wie Kevin Love, ja genau. Und aber welcher Contender hat das denn zum Beispiel? Also ich glaube, wie du sagst, es geht, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es eher Richtung Buyout geht, einfach weil die Situation so schwierig ist, einfach weil er so viel verletzt war und dann halt überhaupt nicht mehr, also auch ins Team halt einfach irgendwie nicht mehr so gefühlt. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel mitbekommen, aber was man so mitbekommen hat, hat sich da halt auch sehr, sehr häufig gerieben. Und
ja, wir haben es halt wirklich auch 1:1 mit Blake Griffin gerade gesehen. Und bei dem war die letzte gute Saison nicht so lange her wie bei Kevin Love jetzt, muss man echt sagen. Obwohl Blake Griffin halt dann noch mehr, glaube ich, schwerere Verletzungen hatte. Aber trotzdem ist die Situation insofern ja vergleichbar. Und er hat auch seinen Buyout bekommen, 2,5 Jahre oder so, bevor sein Vertrag ausgelaufen wäre. Ja. Also, und ich meine, kann gut sein, dass es bei Love auch passiert. Weil dann wenn er dann irgendwo zum Minimum unterschreiben kann, natürlich wird sich dann Brooklyn melden, weil Brooklyn meldet sich immer, aber auch noch ein paar andere Teams, also wahrscheinlich auch die Lakers und wer auch immer, die werden alle sagen, ja klar, Kevin Love zum Minimum, klar. Also
auf jeden Fall, ja.
Natürlich, ist ja auch, weil entweder er hilft dann weiter oder er verdient halt einfach nur das Minimum und das ist dann sowieso vollkommen egal, weil dann ist er halt irgendwann nach kurzer Zeit wieder weg. Aber wenn er halt noch über 30 Millionen verdient und nächstes Jahr auch noch fast 30 Millionen, dann da kann man halt nicht so ein Risiko einfach eingehen. Das macht einfach kein Team. Das wäre auch einfach blöd.
Genau, absolut. Und ich meine, wir haben es bei Griffin gesehen. Also es kann schon sein, dass das Love irgendwo hingeht. Kann ich mir schon vorstellen und es dann besser aussieht, auch wenn wir jetzt eben nicht diese Belege haben, die wir vielleicht gern hätten. Aber wie du sagst, also das Risiko zu traden angesichts der Summen, die halt noch im Spiel sind, ist, glaube ich, zu hoch. Ganz kurz, glaubst du, nur weil noch zu Allen, weil sollten sie Mobley draften, klar, sehr viel What-If und so, aber glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass die Cavs jedes Angebot mitgehen oder zum Beispiel Raptors sind ja interessiert, wenn die jetzt irgendwie angeblich laut Champs, wenn die jetzt so das berühmte Godfather-Angebot abgeben, dass die Cavs dann sagen, ja okay, wir haben jetzt Mobley und oder glaubst du, dass Allen auf jeden Fall bleibt? Es auch laut Champs besteht ja Mutual Interest.
Ja, ich glaube nicht, dass das zwingend dann sein muss. Also wenn man Mobley bekommt, wie gesagt, für mich ist es nicht ausgeschlossen, dass man entweder versucht erstmal beide oder halt, dass man sagt, wir matchen Allen, aber machen das irgendwie via Sign-and-Trade. Das ist, also die Möglichkeit gibt's ja, aber wenn das jetzt ein Maximal-Deal ist, weiß ich nicht. Also ist glaube ich nicht verbrieft. Wir haben später auch noch eine Frage zu den Hornets. Das ist halt ein Team. Wenn die Cavs Mobley draften, würde ich anstelle der Hornets sofort mich melden. Sagen hier, Jared Allen, den wollen wir haben. Das ist genau der Spieler, den wir brauchen.
Ja.
Und von daher, also ich glaube nicht, dass das verbrieft ist. Momentan würde ich schon dazu tendieren, dass sie wahrscheinlich matchen oder halt, wie gesagt, so eine Trade-Möglichkeit finden, aber also alles fluide, würde ich sagen.
Ja. Ja. Dann lassen wir weitergehen. Thomas Tecto. Erstens wird die NBA Konsequenzen aus den vielen Verletzungen in den Playoffs ziehen und zum Beispiel den Spielplan reduzieren. Und zweitens, welche Legende hätte in der heutigen NBA richtig Spaß? In Klammern vielleicht Kukoč und LaVine als Superduo bei den Bulls. Klar, Kukoč auf jeden Fall, nehme ich sofort wieder. Aber ja, vielleicht mal ganz kurz die Legenden zum Start. Hast du irgendjemanden, der jetzt, also ich meine, klar, also jetzt irgendwie so ein Jordan wäre ganz geil oder ein Magic wäre sicherlich auch ganz interessant, aber hast du irgendwie einen, der nicht so direkt auf der Hand liegt?
Na, einer, den ich einfach gerne sehen würde, wäre einerseits Allen Iverson, einfach weil der ohne Spacing gespielt hat und trotzdem das ja irgendwie meistens ganz gut geschafft hat, zum Korb zu kommen. Ich würde gerne sehen, wie sein Spiel heute aussehen würde, weil gleichzeitig würde man die ganze Zeit darauf schimpfen, dass er viel zu ineffizient ist und wahrscheinlich müsste er seine Wurfauswahl auch ein bisschen anpassen, aber einfach so, wenn man nur auf das Thema Driving Lanes schaut, ich glaube, da könnte er schon relativ viel Spaß haben in der heutigen Zeit, weil einfach das Spacing so viel besser ist.
Auf jeden Fall. Also Iverson habe ich mir auch notiert. Ich habe noch so Dominic Wilkins und so, diese ganzen so als dynamischer Flügelguard. Dr. J. Und wen ich auch gern sehen will, ist Allen Houston. Also der auch, also mit seinem Wurf. Und der, glaube ich, heute auch eine größere Rolle haben könnte. Und dann, ja klar, so ich glaube, Wilt würde man gerne in jeder Generation, sähe man gerne, wie Wilt da aussehe, irgendwie, oder?
Dann könnten wir da auch darüber diskutieren, ob er Skills hat.
Wahrscheinlich nicht. Also.
Echter Hooper oder Basketballspieler, was auch immer. Ja. Hakeem ist mir noch eingefallen.
Ja.
Also, ich meine, die Rockets haben ja mit ihm auch schon so ein bisschen eine Frühversion von Four-Out gespielt, also halt mit mehr Spacing um ihn herum, aber das hieß da häufig auch eher zwei stehen vielleicht auf Höhe der Dreierlinie und zwei sind ein bisschen näher dran und heute ist Four-Out halt nochmal ein bisschen was anderes und ich glaube, es wäre halt noch häufiger die Situation, dass er entweder gedoppelt werden muss und dadurch draußen ganz ohne Mühe jemanden findet für einen offenen Dreier oder dass er halt im 1-gegen-1 jeden vollkommen ausziehen könnte, der sich ihm entgegenstellt. Und das wäre wahrscheinlich auch ganz nett. Also ich glaube, ich meine, Hakeem war ja so schon vollkommen überragend, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade so von diesen Center-Legenden, so aus den 80ern, 90ern, wäre er derjenige, der vielleicht am besten in der heutigen Zeit funktionieren würde.
Ja, denke ich auch. So Embiid noch mit noch mal krasserer Fußarbeit irgendwie.
Ja.
Wobei ja Embiid schon da auch nicht so schlecht ist. Dann Konsequenzen.
Ja, ich meine, wir haben ja, glaube ich, bei dem ursprünglichen Fragenport auch schon kurz drüber gesprochen. Es ist unwahrscheinlich. Also einfach, weil das so ist.
Weil es, genau, es ist Geld und es ist, ja, weniger Spiele bedeutet weniger Geld. Ich meine, wir haben dann auch schon mal drüber gesprochen, dass natürlich weniger Spiele auch längere Karrieren und dann wiederum mehr Geld bedeuten, beziehungsweise höhere Einschaltquoten, was auch immer. Also es ist jetzt vielleicht so dieses, also wir haben das Thema ja schon auch, also aus unserer Sicht quasi behandelt, dass dieses mehr ist nicht halt immer, also nur die Quantität steigert es nicht automatisch. Also man könnte es vielleicht auch mal versuchen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es gibt halt aber halt keine Indizien, oder, dass sie es jetzt machen. Sagen wir es mal so.
Nee, also man weiß halt nicht, was im Liga-Büro noch verhandelt wird, aber eben, ja, nicht wirklich handfest. Und da das halt letztendlich dann immer noch so ist, dass man denken wird, nö, wir kriegen wir brauchen die Einnahmen, wenn Leute in die Halle kommen. Wir brauchen die einzelnen Spiele, weil wir auch, also, und das ist ja auch real, dass man halt in diesen Deals mit den TV-Partnern hat man halt einfach auch bestimmte Zahlen von Spielen definiert. Und es ist so, dass wenn die das jetzt kurzfristig reduzieren würden, dann müssten sie halt dafür zurückzahlen. Das ist natürlich auch, dass sie das nicht machen wollen, verstehe ich natürlich auch. Das macht ja auch aus Business-Perspektive überhaupt keinen Sinn. Aber es ist, glaube ich, noch 4 Jahre hin bis zum nächsten TV-Deal. Und ich denke auch da nicht, dass man das da irgendwie anders verhandelt hat, sondern dass man quasi mit genau dem Produkt verhandelt hat, das man jetzt auch hat. Und letztendlich ist es da einfach so, dass unsere Konsumentensicht, so von wegen, macht doch vielleicht ein paar weniger Spiele, die dafür aber auf einem, ja, höheren Niveau bestritten werden, weil vielleicht auch die Spiele in der Regular Season ein bisschen mehr dem Stellenwert von Playoff-Spielen entgegenkommen. Sie müssen ja nicht genauso sein, das ist auch unmöglich, aber dass sie halt ein bisschen in die Richtung langsam gehen. Das wäre aus Konsumentensicht natürlich geil und aus Sicht der Leute, die es veranstalten, ist es halt, glaube ich, einfach unrealistisch.
Ich glaube halt, was da halt auch einfach mit reinspielt, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, Hallen voll bekommen und so, es ist halt so bitter das dann klingt und so bitter es auch ist, die Gesundheit der Spieler steht halt nicht an oberster Prioritätenstelle. Und wenn man sagt, es ist ja immer noch gut genug, so, dann belässt man es, glaube ich, dabei. Und müsste es halt irgendwie so einen langfristigen Plan geben, wie du sagst, also in 4 Jahren, keine Ahnung, vielleicht hat ein Gedankenprozess eingesetzt und man sagt, okay, weiß ich nicht, wir versuchen irgendwie so einen Mittelweg, wir versuchen so ein bisschen zusammenzustreichen. Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen jetzt, aber ja, im Endeffekt entscheidet, was am Ende rauskommt auf den Konten der unterschiedlichen Beteiligten, so ist es jetzt und ich glaube nicht, dass die Verletzungen, also ich kann mir momentan schwer vorstellen, dass die Verletzungen da wirklich, dass die Verletzungen wirklich groß was in die eine oder andere Richtung bewegen.
Ja.
Dann Yannick Fischer. Was meint ihr, machen die Warriors in der Offseason Splash Brothers Draymond plus? Fragezeichen. Gerüchten um Kawhi und Lillard würde ich allerdings keine Beachtung schenken. Ja, würde ich tatsächlich auch nicht, weil, also Lillard ist zwar sehr, sehr gut, passt aber, also ich glaube, mit Curry hast du auch schon einen. Dann könnten wir endlich mal, wenn in den Minuten, in denen Lillard dann ohne Curry spielt, könnten wir endlich mal dieses Thema, was wäre denn, wenn Lillard bei den Warriors spielen würde? Könnten wir dann mal beantworten, nee, diese Frage?
Weil Kerr das nämlich einfach manipulieren würde und trotzdem einfach weiter Draymond an Curry heften würde und Lillard muss dann mit Wiseman spielen. Das ist viel Spaß.
Okay. Ja. Stimmt.
Das ist dann einfach auch komplett unfair.
Ja.
Lillard könnte in dem Szenario nicht gewinnen, deswegen nein,
deswegen
würde ich auch keine Beachtung schenken. Und Kawhi auch nicht. Also erstens spielt er nächste Saison wahrscheinlich sowieso erstmal nicht so wahnsinnig viel. Und zweitens hat ja Walsh jetzt auch nochmal gesagt, der wird wohl bleiben, was ja auch eigentlich das ist, was wir alle schon die ganze Zeit sagen, dass das am wahrscheinlichsten ist,
ja,
dass es so sein wird. Ja, also ich erwarte ehrlich gesagt schon Trades von den Warriors. Ich glaube schon, dass sie diese Assets, die sie haben, also 7 plus 14 plus Wiseman plus Kelly Oubre Sign and Trade, sagen wir mal, also die von den 4 Spielern beziehungsweise Picks, die ich aufgezählt habe, ich glaube nicht, dass die nächste Saison alle 4 bei den Warriors spielen, sondern ich glaube, dass mindestens 1 oder 2 und vielleicht sogar mehr davon in irgendwelchen Paketen irgendwo landen. Was genau dann bei rumkommt, ist natürlich die Frage. Also wir haben ja vorhin bei Beal auch schon kurz angesprochen, natürlich würden die den gerne haben. ist halt die Frage, ob 7 plus 14 plus Wiggins, das ist halt schon auch viel, ne? Aber also ja, ob das dann ein Angebot ist, dass die Wizards aus der Reserve lockt, das ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, ob man vielleicht Wiseman. Und da kommt, okay, ich erwähne es einfach jetzt kurz, weil auf ein Court-Pod nach den Hornets gefragt hat und nach was für Bigs die schauen sollen, ob man den Hornets vielleicht Wiseman aufschwatzen kann und sich dafür jemanden zurückholt. So, ja. Da gibt's halt auch Möglichkeiten. Ich glaube, Simmons wurde ja sogar auch mal kurz ins Gespräch gebracht. Ich weiß nicht, ob Simmons neben Draymond irgendeinen Sinn ergibt. Also, ich meine, als Verteidiger hätte sie ihn natürlich gerne, aber als noch jemanden, der gar nicht scoren will in der Offense, ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil Draymond wirft ja mittlerweile auch nicht mehr auf den Korb. Und also deswegen würde mich das eher wundern, aber klar, Beal wird man versuchen. Vielleicht haben sie sich auch in wenigstens einen Rookie verliebt, wo sie denken, der ist jemand, der uns sofort weiterhilft und den müssen wir nicht weitergeben, sondern der passt irgendwie sofort in unser Konzept. Also man hat es ja letzte Saison auch gesehen, dass das ein eher dünnes Team war und vor allem eins, das offensiv sehr schlecht war. Also wenn man bedenkt, dass sie den vielleicht besten Offensivspieler der letzten Saison hatten und trotzdem eine unterdurchschnittliche Offense hatten, unterm Strich, dann ist das ja ganz klar, dass sie da halt irgendwie noch ziemlich krassen Bedarf haben. Aber ist halt ziemlich offen, wen sie da kriegen. Aber ich glaube, ich meine, wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass die Warriors eigentlich wahrscheinlich das interessanteste Team dieser Offseason sind, weil sie so viele Möglichkeiten haben und weil sie gleichzeitig auch jetzt gerade eine Saison hatten die von Steph Curry absolut legendär war und die im Endeffekt aber natürlich absolut nicht dem Anspruch gerecht wurde, den sie haben. Also weil sie haben mit Ach und Krach das Play-in-Turnier erreicht und da haben sie dann verloren. So, das ist halt nicht das, was sich diese Franchise vorstellt und dafür investieren sie auch so viel Geld. Ich glaube, dass sie jetzt versuchen werden, aus den nächsten ein, zwei Jahren so viel rauszuholen, wie es irgendwie geht. Und ich bin aber sehr gespannt, wie sie das bewerkstelligen, weil es gibt ein paar Möglichkeiten. Es gibt aber auch letztendlich die Leute, die sie haben wollen, wollen wahrscheinlich auch alle anderen Teams haben. Und da muss man halt auch immer so ein Wettbieten dann irgendwie noch gewinnen. Ja, aber also deswegen, ich finde es ganz schwer, da irgendwie also jetzt eine genaue Marschroute vorzugeben. Aber ich rechne auf jeden Fall fest mit mindestens einem größeren Trade von den Warriors.
Ja, aktiv dürfen sie auf jeden Fall sein. Wir haben es auch schon, ich meine, sie haben halt, also die Situation ist halt schon interessant, weil sie ja eigentlich, also eigentlich ja dieses eigentlich mit Team mit drei Stars mehr oder weniger, das aber halt diverse Picks hat, junge Spieler hat und dann aber halt diese Cap-Situation hat, die sie so ein bisschen, die ihnen so ein bisschen in die Hände bindet. Dann hast du aber Wiggins, den sie eventuell abgeben, hast du ja schon gesagt. Und also ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Gespräche geführt werden rund um die Warriors. Und ja, wer dann kommt am Ende? Ich meine, Beal, wenn man so guckt, was jetzt so in den letzten Jahren so für absolute Stars, Superstars bezahlt wurde, weiß ich gar nicht, ob 7-14 plus Wiggins reichen würde. Also kann ich mir eigentlich tatsächlich nur schwer vorstellen. Also.
Ja, ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie halt ein anderes Team, zum Beispiel Wiseman, bewertet, ne? Ja, also ob klar. Der, ich meine, der war letztes Jahr war er der Nummer 2 Pick. Mhm. Ich weiß nicht, wo man ihn nach den Eindrücken, die man jetzt letztes Jahr gesammelt hat, wo man ihn dann jetzt dieses Jahr einordnen würde. Das spielt ja, das ist ja immer so das Krasse, weil Nummer 2 Pick klingt ja dann meistens immer so ein bisschen krasser, dass man dann die Spieler gesehen hat.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass sein Stellenwert momentan der eines typischen Nummer 2 Picks ist, einfach weil die erste Saison eher enttäuschend war und er sich dann auch noch verletzt hat. Das kommt halt immer alles dann nicht so gut. Aber ja, du kannst schon recht haben. 7 plus 14 plus Wiggins ist vielleicht schon wieder nicht genug.
Und dann, ich meine, Wiseman, bei allen Problemen, die er hatte, es gab auch diverse Lichtblicke. Also es ist so, man kann sich, ich glaube, so als Team kannst du dich schon davon überzeugen, dass Wiseman vielleicht durchaus mal ein Versuch wert sein könnte. Also ich glaube, also das ist halt das Interessante bei den Warriors einfach, weil es nicht so eindeutig ist, aber weil es trotzdem irgendwie mega viele Optionen gibt. Und dann hast du natürlich noch das Fragezeichen Clay. Also A, wann kommt er genau zurück? B, wie kommt er zurück? Ab wann ist er wieder, also was wird seine Topform sein und ab wann ist er wieder in der Nähe dieser Topform? Also da ist halt, ja, also die drei Stars haben ja anscheinend gesagt, dass sie gerne schon so ein bisschen Veränderungen wollen, was ich auch verstehe. Ich meine, Curry, also mega viele Jahre haben sie ja auch nicht mehr. Und ja. Die drei an sich sollten ja schon mal ein Fundament bieten, dass du weiter in den Playoffs kommst. Also von daher auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall, ich glaube, sie werden aktiv sein. Dann, weil du es gerade schon gesagt hast, auf einen Court-Pod, sehr geiler Name übrigens, Die Charlotte Hornets zählten für uns zu den positiven Überraschungen der Saison. LaMelo ist super in der NBA angekommen, wurde Rookie of the Year. Hayward hat, wenn er fit war, dem Team sehr geholfen. Dazu kamen gute Leistungen von Rozier, Bridges, Washington und Co. Wie bewertet ihr die Saison der Hornets und welche Spieler, besonders Big Men, sollten sie sich in der Offseason bemühen? Und wo seht ihr die Hornets in der kommenden Saison? Ich glaube, sie sind auch wurden auch rund um Turner genannt, oder? Pelicans?
Ja.
Genau. Wäre auch einer, oder?
Ja, ich fände immer noch besser, wenn es jemand wäre, der auch in Korbnähe eigentlich ein bisschen Schaden anrichtet, weil Turner ist ja eigentlich auch, also der hat zwar eine gewisse Athletik, aber meistens ist er ja auch eher so ein bisschen weiter draußen unterwegs. Und ich finde, also abgesehen von Hayward, der natürlich jetzt auch immer seine Verletzungsprobleme dann mal mitbringt, und Bridges, der am liebsten alles, was er sieht, durch den Korb stopft, haben sie ein bisschen wenig Spieler, die Druck auf den Ring ausüben. Und ich glaube, das ist so eine Komponente, die ihnen einfach noch so ein kleines bisschen gefehlt hat. Also gerade Rozier ist zwar mittlerweile nicht mehr der schlechteste Spieler aus dem Zweierland, aber er ist nicht so richtig überragend. Devontae Graham ist einer der schlechtesten Spieler aus dem Zweierland, also nimmt da relativ wenig Abschlüsse und ist auch nicht effizienter drin. Und ich glaube einfach so für die Balance des Teams, und also ich mochte sie auch, das wurde ja auch nach der Bewertung gefragt, ich habe denen total gerne zugesehen, ich finde, die haben echt einen coolen Basketball gespielt mit viel Bewegung, aber was so ein bisschen gefehlt hat, war einfach so jemand, der dann wirklich auch mal konsequent die Korb attackiert. Und deswegen dachte ich mir, so jemand wie Allen, der halt einfach als Rollman da so eine neue Komponente reinbringt, ja, der wäre eigentlich super für das Team. Das ist natürlich die Frage, ob man den bekommen kann, aber ich denke, versuchen kann man es ja mal.
Ja, mit Sicherheit. Also wie gesagt, zumal je nachdem, wie der Draft sich entwickelt, wer dann am Ende bei den Cavs landet, gibt es vielleicht tatsächlich Möglichkeiten, Allen irgendwie zu holen. Und sonst, ja, ich meine, die Wiseman-Geschichte, klar, da weißt du halt einfach nicht, was du bekommst, aber nicht uninteressant. Und die Saison der Hornets, überraschend für alle, also im Endeffekt, oder? Also ich meine, klar, LaMelo war wahrscheinlich einer der kontroversesten Top-Picks, also weil man gesehen hat, Potenzial, aber ich meine, die Stimmen, die gesagt haben, so, oh, sein Wurf und sein Spiel in der NBA und in Australien, das sah jetzt nicht so richtig geil aus und bla bla bla. Am Ende, klarer Rookie of the Year, trotz wochenlanger Verletzungspause, das, ja, sieht so aus, als hätten sie eigentlich mehr oder weniger einen Franchise-Player mit, und auch Rozier hat sich extrem positiv entwickelt. Also im Endeffekt sind die Hornets dann doch weiter gewesen irgendwie, als wir gedacht haben. Plus dann eben noch mit James Borrego einen sehr, sehr guten Coach an der Seitenlinie. Also anders als noch im Sommer, als sie ja doch so ein bisschen, ja, belächelt wurden immer, also aus, ich glaube auch aus guter Tradition heraus, oder aus schlechter, ja, Tradition, sieht es eigentlich jetzt doch recht, ja, solide aus für ein Team, das ja nicht keine große Free-Agency-Destination ist, das ja irgendwie, ja, durch den Draft aufbauen muss, durch die Talententwicklung. Also ich sehe die Hornets eigentlich relativ positiv, du?
Ja, also solide würde ich auch sagen. Ich finde, sie haben in dieser Saison auf jeden Fall positiv überrascht. Auch gerade, weil es am Anfang irgendwie mit den drei Guards häufig sehr gut funktioniert hat, auch mit so einem sehr extremen Smallball. Irgendwann, also zum Ende der Saison, ist ihnen halt ziemlich die Puste ausgegangen, was nicht zuletzt daran lag, dass Hayward dann halt ziemlich viele Spiele verpasst hat und auch LaMelo eine ganze Weile raus war. Also das hat sie dann schon so ein bisschen eingeholt. Und ich glaube, also was jetzt so die Ausgangslage angeht, zu positiv sehe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Einfach aus dem Grund, dass man hat sich nun mal, und das ist ja letztendlich auch ein bisschen das, was belächelt wurde, man hat sich halt ziemlich unter anderem an Hayward geknüpft, der über die nächsten drei Jahre der Topverdiener des Teams sein wird, und der hat halt diese Verletzungsprobleme. Ja. Also man hat es ja in dieser Saison gesehen, warum sie so viel für ihn bezahlt haben, weil als er fit war, hat er über weite Strecken in All-Star-Form performt, hat, finde ich, dieses Team auch irgendwie auf eine interessante Art und Weise zusammengefügt. Also hat irgendwie so die Dynamik einfach sinnvoll gemacht, weil er durchaus jemand ist, der ja auch mal Richtung Korb geht und der den Ball gut bewegt, der werfen kann und so. Also das war so ein, für vieles ja der Katalysator. Und sie hatten ganz viele Playmaker, aber er, bei ihm lief, finde ich, relativ viel zusammen. Und es ist halt einfach relativ schwer, sich darauf zu verlassen, dass das irgendwie so weitergeht. Und auch bei den vielen Guards, die sie haben, also wen wir jetzt noch nicht genannt haben, ist ja Malik Monk, der im Laufe der Saison halt auch irgendwie seine Rolle gefunden hat und teilweise, finde ich, echt guten Basketball gespielt hat, auch so ein bisschen daran erinnert hat, warum er auch mal ein Top-10-Pick war. Da ist halt so ein bisschen die Frage, behalten sie die alle? Passt das langfristig zusammen? Können sie sich das langfristig leisten? Oder muss man da irgendwie nochmal was anderes machen? Und für mich ist das, also sind die Hornets gerade ein interessantes, definitiv auch noch nicht fertiges Team, aber eins, was ich schon positiv sehe, und gleichzeitig würde ich jetzt auch bei, also nach einer 33-39 Saison ist es, würde ich jetzt auch noch nicht sagen, so da ist jetzt alles genau richtig und genau auf dem Weg, machen sie weiter, dann sind sie in 2 Jahren, keine Ahnung, Richtung Contender, weil ich glaube, dafür muss einfach noch ein bisschen mehr passieren. Aber ich halte es für möglich. So, deswegen, also die Frage nach dem Big Man finde ich eigentlich genau richtig, weil mindestens ein Big Man fehlt dem Team. Ein Starting-Level-Big Man, das war einfach, also Cody Zeller finde ich ja noch in Ordnung, sozusagen, weil der einfach ein recht smarter Spieler ist, aber mit Biombo oder so, das funktioniert halt nicht. Sie hatten PJ Washington dann immer mal auch auf die 5 gestellt, den ich da auch nicht schlecht finde, aber der zu klein ist, um quasi dein Standard-Center zu sein. Also da muss einfach noch eine Lösung her, aber wenn sie die finden, also wenn das hinhaut, und du hast es ja schon gesagt, sie sind nicht die klassische Free-Agency-Destination, aber wenn sie das hinbekommen, dann komme ich auch an den Punkt, wo ich sage, okay, da entsteht wirklich ein richtig gutes Team. Jetzt gerade haben sie natürlich trotzdem auch eine Ausgangslage, die, also ja, definitiv auch schon positiv ist, einfach weil sie diesen LaMelo-Pick richtig gelandet haben.
Ja, und ich meine, im Endeffekt, es ist halt, also ich finde es auch richtig, wie du sagst, dass der Weg jetzt nicht genau vorgezeichnet ist, so okay, also das, sie haben jetzt Schritt 1, 2, 3 und das, wenn sie so weitergehen, dann wird es quasi, ist es ein Selbstlauf im Endeffekt. Also, aber trotzdem finde ich, haben sie, also es wirkt so wie so ein Team, das dann doch weiter ist, als wir gedacht haben. Und es ist natürlich nicht alles perfekt. Und Hayward, ja, haben wir ja letzten Sommer auch viel diskutiert. Viel Geld, aber es ist halt, glaube ich, auch einer, der dir halt aufgrund der Art und Weise, wie er Basketball spielt, aufgrund der Art und Weise, wie er sich in so ein Team integriert, auch vielleicht ein bisschen mehr für das Team leistet, als es jetzt nur auf dem Feld zu stehen. Und ja, es ist auf jeden Fall eins der Teams, was man letzten Sommer nicht unbedingt gedacht hat, den man vielleicht in dessen Richtung mal, ich zumindest ein bisschen öfter schaue, jetzt.
Und sie sind League Pairs Kokain. Das ist auch immer nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Einfach, also mindestens solange LaMelo da mitspielt, macht es einfach richtig Bock,
so zu sehen. Vor allem, wenn er dann gegen seinen Bruder spielt, dann demnächst. Und das ist quasi der Jordan Ball.
Genau. Und sie haben jetzt zumindest für die Summer League, glaube ich, auch LiAngelo in ihr Team geholt. Also mal gucken. Vielleicht wird noch mehr geballt.
Ja, auf jeden Fall. Balling out und so. Niklas K2606, eine Draft-Prediction wäre top, muss aber nicht unbedingt im Mailbag passieren. Wird's auch nicht, genau. Wir wollen es trotzdem kurz mit reinnehmen. Wir machen am Mittwoch, so eine kleine Draft-Gesprächsrunde. Wir beiden absoluten Draft-Experten. Nein, Quatsch, wir werden einfach mal so ein bisschen, wir werden nicht versuchen, zum Beispiel Sam Vecini Konkurrenz zu machen. Wir sprechen einfach so ein bisschen über den Draft und so unsere Eindrücke, wen wir spannend finden, was wir so gesehen haben, was wir so gelesen haben. Und genau. Das heißt, Mittwoch dann. Damit zu Lou Wolf 94. Ab wann können sich Teams quasi über die G-League Talente sichern? Wäre es nicht möglich, dass Top-Talente direkt von der Highschool oder aus Europa zum Team ihrer Wahl wechseln und so die Draft austricksen? Nee. Geht nicht.
Leider nein.
Weil,
solange es das System noch gibt, geht's nicht.
Genau, weil du kannst zwar in der G-League spielen, ohne gedraftet worden zu sein, aber du bist dann nicht spielberechtigt für die NBA. Also Thanasis Antetokounmpo zum Beispiel war erst im G-League-Draft und dann hat G-League quasi gespielt und ist dann 2014 war im NBA-Draft. Also du musst quasi ohne Draft, geht das nicht.
Genau, und dieser Zwischenweg, den es jetzt gibt, den Jalen Green oder Jonathan Kuminga, die ja jetzt auch Top-10-Picks sein werden, den die gewählt haben, war ja auch aufs College verzichten und in der G-League spielen, aber halt auch in einem extra dafür designierten Team, Ignite, also zu einem Team, was zu keinem NBA-Team gehört, sondern eigentlich quasi mehr oder weniger explizit nur dafür da ist, um halt Leute, die nicht zum College wollen, in so einem eigenen Umfeld zu fördern. Auch die müssen sich jetzt über einen Draft anmelden. Und das ist mit den Leuten, die in Europa spielen, genauso. Es gibt halt ja diese automatische Draft-Anmeldung, die du irgendwann altersmäßig erreichst. Und austricksen kann man das nur, wenn man nicht gedraftet wird. Ansonsten ist es einfach so.
Genau. Damit Claudio Raimundo 90. Könnt ihr vielleicht mal eine Retrospektive machen? Schaut doch mal nach Regeln, die es früher gab, die zum Glück abgeschafft wurden oder auch Regeln, die aus heutiger Sicht nicht mehr wegzudenken sind, die es früher nicht gab. Dreierlinie oder ähnliches. Ich finde, was heute immer wieder kommt, ist Handchecking, oder? Also es ist halt so eins der Dinge, was immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, warum sie es halt Scorer wesentlich einfacher haben, einfach weil die Defense nicht weniger berühren darf sozusagen und warum, also auch mein Argument natürlich, warum Jordan heute mindestens 80 Punkte pro Spiel auflegen würde, weil ja, alles viel einfacher
gewesen. War immer mit der linken Hand.
Genau, genau, und geschlossenen Augen. Und
die rechte würde er nämlich dafür brauchen, um die Hände nicht mehr wegschlagen zu müssen.
Genau, genau. Aber das ist so eine Regel, die mir irgendwie so im Gedächtnis blieb. Und dann vielleicht auch Zonenverteidigung war ja früher nicht erlaubt in der NBA, also klassische Illegal Defense.
Ja.
Das waren so zwei Sachen. Also ich bin sehr froh, dass es mittlerweile Zone gibt, weil dadurch gibt es so Leckerbissen wie Box and One damals in Finals gegen Curry, also die Raptors. Und also es gibt auch noch Illegal Defense heute, aber es ist halt so Defensive 3 Seconds zum Beispiel, dass du halt 3 Sekunden irgendwo rumturnst und kein Gegenspieler in der Nähe ist. Aber so dieses klassische, früher durftest du ja gar keine Zone spielen.
Ja.
Du noch was?
Ja, also es wurde ja auch gefragt, noch was zum Glück abgeschafft wurde. Also wenn man sich Spiele anschaut aus dieser kurzen Zeit, als die Dreierlinie näher dran war, das ist irgendwie immer so ein bisschen befremdlich. Also ich meine, es gab ja auch früher bis zu, ich glaube, 78 wurde in der NBA ja gar nicht mit Dreierlinie gespielt. Also da war das Thema noch gar nicht da. Das ist auch, natürlich auch befremdlich, sich anzusehen aus heutiger Sicht, aber irgendwie lustig. Aber diese Dreierlinie, die halt irgendwie noch mal ein ganzes Stück näher dran war, das finde ich aus heutiger Sicht halt komisch. Jetzt ist ja, kann man ja immer eher drüber nachdenken, ob man nicht irgendwann die Dreierlinie weiter nach hinten verlegt oder den Eckendreier wegnimmt oder so, weil ich das auch alles ein bisschen übertrieben finde. Aber das sind ja Sachen, wo jetzt drüber nachgedacht wurde. Aber dass man da eine Zeit lang das Gefühl hatte, unser Gimmick, der Dreier, wird noch nicht genug angenommen. Deswegen müssen wir das jetzt näher reinziehen. Da bin ich ganz froh, dass das nicht mehr der Fall ist.
Ja. Es hat halt, vor allem, ich meine, heute hast du halt Spiel oder trainieren alle explizit darauf hin, einen Dreier zu treffen. Und damals war es halt eher so das Ding, dass halt jeder, der einfach geworfen hat, wie er geworfen hat, gedacht hat, ja gut, probiere ich auch mal. Ja. Jetzt ein bisschen näher dran. Also du hast halt so diesen Effekt gehabt, dass du dann eher, dass es halt, ja, dass man einfach drauf geworfen hat, ohne irgendwie zu wissen, wie und ohne irgendwas aktiv dafür zu tun, dass der Ball auch reinfällt. Also nicht bei allen natürlich. Ja, also nur so,
natürlich.
Aber es war halt so, ja. Sonst?
Zu meiner Zeit durfte man am College nicht danken.
Damals.
Also, als Kareem da noch unterwegs war, also nicht ganz zu meiner Zeit, aber so in den 60ern. Dass es die Regel mal gab, finde ich auch irgendwie unfassbar geil. Also weil das so, was ist denn das Erste, was meistens irgendwie junge Leute auch dazu bewegt, Basketball richtig geil zu finden. Also wenn sie es irgendwie im Fernsehen sehen. Es ist ja jemand, springt da hin und stopft das Ding irgendwie spektakulär rein. Ja. Das ist so der College-Klassiker. Also ich finde, man hat sowieso immer ein Bild von der NCAA, dass da so wahrscheinlich in so einem Gremium 5 mindestens 80-jährige Dudes sitzen, die wahrscheinlich, einer trägt ein Monokel, 2 rauchen eine Zigarre, einer hat dann noch so einen Cognac, den er schwenkt. Und irgendwie so einen weißen, gezwirbelten Schnurrbart.
Ja.
Und ich spreche so darüber. Spaß mögen wir nicht. Wir möchten absahen. Also, dass es halt irgendwie so ein ganz, ganz perfides System ist. Und dass die damals mal in diesem Gremium, was garantiert genauso existiert, die Entscheidung getroffen haben. Danks, braucht man nicht. Ja. Der Kareem, der ist zu groß. Lasst ihn das mal nicht. Das hat mit dafür gesorgt, dass er den Skyhook perfektioniert hat. So, sie haben damit quasi... Sie waren im Endeffekt, waren dieses Gremium,
waren dann doch Visionäre,
weil sie den dominantesten 2-Punkt-Wurf aller Zeiten quasi auf die Art und Weise forciert haben.
So ist es. So ist es. Also eigentlich ein Dank raus an dieses Gremium.
Ja, aber nicht wirklich.
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee, sonst mir fällt gerade nichts ein, tatsächlich. So an Regeln noch, die es früher gab.
Die Jordan Rules. Es gab früher auch keine 24-Sekunden-Uhr. Aber das sind halt alles Sachen, wo man immer noch eine ganze Ecke weiter in die Vergangenheit muss. Außer man geht wieder zur NCAA, wo es
jetzt
immer noch 30 Sekunden.
30.
Die sind immer noch da.
Ja, aber. Ja. Weil das ja Sinn macht.
Ja. So. Früher waren es auch mal 10 Sekunden, die man Zeit hatte, um über die Mittellinie zu kommen. Jetzt sind es 8 Sekunden. Das geht Leuten wie Chris Paul und Rajon Rondo auf den Sack. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil man so ein bisschen schneller im Halbfeld ist.
Ja. Rondo, ich glaube, Rondo protestiert auch immer wieder einfach explizit dagegen. Also ich glaube, das ist kein Unfall, wenn es mal nicht klappt mit den 8 Sekunden. Gut, dann noch letzte Frage tatsächlich. Tarantoni, würde Ben Simmons für Wolves passen, vorausgesetzt Cat, D'Lo und Ant bleiben?
Klar, aber dann geben sie ja gar nichts ab.
Ja, es wäre schwierig, das habe ich mir auch gedacht. Also dann mit.
Also nur Michael Malik Beasley, nicht Michael Beasley. nur Malik Beasley würde den Sixers halt nicht reichen, ja, um Ben Simmons zu bekommen. Und die Wolves haben ihren eigenen Pick jetzt ja nicht, weil der an die Warriors gegangen ist. Die haben jetzt gerade nicht das. Also wenn sie diese drei Leute alle nicht mit einbeziehen, haben sie einfach überhaupt nicht ansatzweise genug. Also ja, sonst klar würde das passen. Das ist einfach einer, der sich über Passen und Defense definiert in einem Team, also in einem Konglomerat von drei Spielern, die sich nicht über nicht über Passen oder Defense definieren, ja, sondern eigentlich mehr über Werfen. Ja. Also ich finde auch, dass Towns tatsächlich wahrscheinlich so, was Big Man angeht, mit der beste Fit überhaupt neben Simmons wäre. Ich glaube, das wäre ein Traum. Aber man muss halt irgendwas dafür tun, um Simmons da reinzubekommen. Und ja, da, man kann nicht die drei besten Assets allesamt dann einfach sagen, nee, die kriegt ihr nicht, aber wir wollen den Spieler. Das ist einfach nicht genug. Auch Russell ist nicht genug. Und Edwards wollen sie aber wohl nicht abgeben.
Ja, aber die Frage ist doch auch eben, also wer denn einer von denen oder ein Paket aus denen mal, gut, sehr gut, Cat können wir ausblenden. Also dann im Endeffekt mit D'Lo und Davis, Edwards. Wäre das interessant für die Sixers? Wäre Edwards überhaupt interessant für die Sixers zum Beispiel? Würde er schnell genug so neben Embiid passen, dass Embiid sagt, okay, passt?
Halte ich schon für möglich. Also vor allem glaube ich auch, dass Edwards ansonsten einen krass hohen Trade-Wert hätte momentan. Also einfach, weil er sich im Lauf der Saison schon sehr krass gesteigert hat und viel gezeigt hat, was, glaube ich, einfach viele Teams haben wollen. So als Perimeter-Scorer, das ist schon nice. Und ich glaube auch so vom Skillset her wäre das jetzt auch nicht irgendwie völlig unpassend. Aber ich glaube, dass die Timberwolves sowohl Towns als auch Edwards momentan absolut nicht abgeben würden, sondern erstmal sagen würden, mit den beiden versuchen wir es. Bei Russell ist es eine ganz andere Geschichte, aber Russell ist absolut nicht das Kaliber, um Simmons zu bekommen.
Nee. Nee. Auch, nee. Ich hege Brooklyn Russell mochte ich gerne, aber ja, irgendwie sieht's nicht so aus, als könnte es Richtung Minnesota gehen. Ich meine, die Simmons-Geschichte ist natürlich auch noch was wir den Sommer beobachten müssen, ob er bleibt, ob er geht, ob es eventuell wieder krasse Workout-Videos gibt, in denen er einen Dreier nach dem anderen trifft. Also davon gehe ich auf jeden Fall aus. Alles andere steht in den Sternen. Und damit sind wir durch für heute. Wir haben deutlich länger gebraucht, als wir geplant hatten, glaube ich.
Absolut.
Wir haben uns mal wieder verquatscht. Aber gehört ja zum guten Ton.
Schockierend.
Deshalb bedanken wir uns umso mehr, dass ihr dabei wart, dass ihr dran geblieben seid und weisen natürlich darauf hin, für all diejenigen, die neu sind, dass ihr uns, wenn ihr wollt, abonnieren könnt. Apple Podcasts, da sehr gerne mit Rezensionen bei Deezer, bei Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Schreibt uns gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut ihr gerne mal bei Patreon vorbei. Und ja, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich am Mittwoch, oder?
Sieht so aus.
Hervorragend. Dann bis dahin. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis Mittwoch hoffentlich. Reingehauen.